Fintechs, where Fintech meets Politics, der Podcast der Digital Lending Association. Wir bringen die Entscheider der nationalen und europäischen Politik mit den Entrepreneuren und Visionären der Fintechs zusammen.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Fintechs Podcast Nummer 6. Moderiert von Konstantin Fabricius, ich bin der Geschäftsführer der Digital Lending Association. Die Gäste heute sind Petra Bokeb, Max Mordhorst, Andreas Knopf und Oliver Geider. Sehr gerne möchte ich sie der Reihe nach kurz vorstellen. Petra Bokeb ist Professorin und Hochschullehrerin an der Universität Hannover. Sie besetzt den Lehrstuhl für Zivilrecht, europäisches sowie internationales Wirtschaftsrecht. Und sie ist eine der versiertesten Köpfe, die wir in Deutschland auf dem Gebiet des deutschen und europäischen Kapitalmarktrechts haben. Zusammen mit Professor Sebastian Omlor von der Universität Marburg hatte sie Ende 2021 das europaweit erste Symposium zur Schwarmfinanzierung veranstaltet. Maximilian Mordhorst. Er ist in dieser Legislaturperiode erstmals zum Bundestagsabgeordneten gewählt worden und er hat eine Ausbildung als Jurist. Er ist Mitglied der FDP-Bundestagsfraktion, sitzt als ordentliches Mitglied im Finanzausschuss sowie im Ausschuss für Digitales. Und er ist Berichterstatter zum Zukunftsfinanzierungsgesetz. Fachlich ist er also so etwas wie ein Perfect Match. Andreas Knopf ist einer der 7 Gründer unseres Verbandes und General Counsel bei dem Fintech-Lender Investor. In der brandneuen 2. Auflage des juristischen Kommentars Siringe zu Wagner hat er die zentralen Normen der EU-Schwarmfinanzierung bearbeitet, also insbesondere die Bestimmungen zur Haftung. Last but not least Oliver Geider. Er ist Gründer, Executive Director und Chairman von Eurocrowd. Das ist eine NGO mit Sitz in Brüssel, die die Interessen der europäischen Crowdfunder seit 2013 vertritt. Er gilt als einer der intimsten Kenner der Brüsseler Verwaltung und Politik und ist, ohne jede Übertreibung, exzellent vernetzt. Wir sprechen heute abermals über das Zukunftsfinanzierungsgesetz. In der letzten Folge war insoweit schon das elektronische Wertpapier-Themenschwerpunkt. In dieser Folge ist es ein juristischer und offenbar auch politischer Leckerbissen. Die Haftungsregelungen in den Paragraphen 32c und d des Wertpapierhandelsgesetzes. Danach haften Geschäftsführer und Emittenten für eine Emission bereits bei einfacher Fahrlässigkeit persönlich. Warum sind diese Normen es wert, in einem Podcast von gleich 4 Expertinnen diskutiert zu werden? Das ist eine völlig berechtigte Frage, die mir übrigens nicht nur einmal gestellt wurde und die ich aber genau deshalb sehr gerne und sogleich für alle hier beantworten möchte. Diese Regelungen in den Paragraphen 32c und d des Wertpapierhandelsgesetzes sind 2022 durch das Schwarmfinanzierungsbegleitgesetz, das Teile der EU-Schwarmfinanzierungsverordnung konkretisiert, in das deutsche Prospektrecht hineingeraten. Da sie ein rechtssystematisches Unikum sind, waren sie bereits Gegenstand zahlreicher Kritiken aus Politik, Wissenschaft und Praxis. Wie offiziellen Quellen zu entnehmen ist, stört sich nicht zuletzt sogar Finanzminister Christian Lindner an den nunmehr durch das deutsche Goldplating eingetretenen ungleichen Wettbewerbsverhältnissen zwischen Deutschland und dem europäischen Ausland. Im O-Ton heißt es: Um diese Wettbewerbsnachteile auszugleichen, soll mit Hilfe des Zukunftsfinanzierungsgesetzes nunmehr eine Angleichung an die rechtlichen Rahmenbedingungen in den anderen europäischen Mitgliedstaaten erfolgen. So, und jetzt bitte genau hinhören. Der Referentenentwurf von Mai sah nicht nur die Beseitigung der persönlichen Haftung vor, ebenso sollte der Haftungsmaßstab an die anderen Normen des Prospektrechts angepasst werden. Also nicht mehr schon Haftung für einfache Fahrlässigkeit, sondern für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, wie man es auch aus dem Wertpapierprospektgesetz, dem Vermögensanlagengesetz und dem Kapitalanlagegesetzbuch kennt. Mit dem Regierungsentwurf von August wurde dieser rechtssystematische Gleichklang allerdings wieder beseitigt und die Schwarmfinanzierung wieder zum haftungsrechtlichen Unikum gemacht. Wieso, weshalb, warum? Das weiß kein Mensch, aber mit dem Podcast heute wollen wir uns auf die Suche nach den Antworten machen. Viel Vergnügen beim Fintechs Podcast Nummer 6. Liebe Frau Professor Bokeb, lieber Herr Mordhorst, lieber Andreas Knopf, lieber Oliver Geider, Ihnen allen, euch allen ein herzliches Willkommen.
Moin.
Hallo.
Vielen Dank. Springen wir einfach mal sofort ins Thema. Herr Mordhorst, im Anwendungsbereich der EU-Schwarmfinanzierungsverordnung stürzt sich die junge deutsche Crowdfunding-Industrie an ungleichen Wettbewerbsverhältnissen zwischen Deutschland und dem europäischen Ausland. Tatsächlich wurden mit dem Schwarmfinanzierungsbegleitgesetz in den Paragraphen 32c und d des Wertpapierhandelsgesetzes, das ist das WPHG, Regelungen verabschiedet, die ihresgleichen am deutschen Kapitalmarkt suchen und damit nach Ansicht der Branche den Erfolg der Plattform in Deutschland gefährden. Herr Mordhorst, was eigentlich hat die deutsche Politik gegen Crowdfunding?
Na, ich hoffe gar nichts, jedenfalls nicht das Allgemeine der Politik beziehungsweise alle in der Politik. Ich kann das jedenfalls für mich nicht in Anspruch nehmen und auch nicht für die Freien Demokraten. Aber sicherlich gab es in der letzten Legislatur dazu Regelungen, die wir auch nicht gut fanden, die weit über das hinausging, was europäisch vorgesehen war. Meine Analyse ist, und das sehen wir immer häufiger in der deutschen Politik, dass man nicht ein Problem speziell mit Crowdfunding oder speziell mit anderen Dingen hat, sondern dass man bei Neuerungen, bei Dingen, die vielleicht einem noch nicht so bekannt sind, immer erst einmal die Risiken sieht. Und das ist natürlich eine sehr gefährliche Haltung, wenn man mit relativ wenig Bodenschätzen als Land durch die Gegend läuft. Dann braucht man schon die ein oder andere Neuerung und Innovation. Und man kann nicht jede Innovation, auf die die Bürger ja positiv reagieren, das sieht man ja beim Crowdfunding zum Beispiel, ist ja nicht so, als würden auch die Bürger dort die allergrößten Probleme sehen, sondern ein bisschen mehr Eigenverantwortung den Leuten zutrauen. Er täte, glaube ich, ganz gut, wenn wir auch noch in 10, 15 Jahren zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort sein wollen.
Investor ist eine in mehreren EU-Ländern tätige Plattform mit mittlerweile sogar zwei Lizenzen nach der ICSPVO, eine in Österreich und eine in den Niederlanden, also keine aus Deutschland. Wie genau wirkt sich denn die gegenwärtige Rechtslage rein praktisch aus, Andreas? Die rechtlichen Zusammenhänge können wir ja gleich noch genauer diskutieren.
Wir sind ja mit Investor, wir kommen ja durchaus auch aus dem deutschen Bereich. Und der Sitz unserer Holding ist auch immer noch in Berlin. Und wir haben ja seit 2014 in Deutschland aktiv auch eine Crowdfunding-Plattform betrieben. Das Thema vielleicht mal generell nochmal so einen kleinen Schritt zurück. Wo kommt es vielleicht meines Erachtens her? Crowdfunding wird in Deutschland einfach gefühlt generell mit dem grauen Kapitalmarkt in Verbindung gebracht. Und das kommt natürlich auch sehr aus Unwissenheit von Medien und Politik. Und im Endeffekt werden Crowdfunding-Plattformen nach unserer Sicht, so wie wir es merken, einfach gerne in einen Topf geworfen, und zwar in den Topf des grauen Kapitalmarkts in der öffentlichen Debatte. Das kommt sicherlich daher, weil ja in der Vergangenheit auch wir selber über die Erlaubnis nach 34F Gewerbeordnung Vermögensanlagen vermittelt haben. Und es eben auch heutzutage noch die gängige Praxis ist, der überwiegenden Plattformen in Deutschland und damit natürlich nicht der Aufsicht der BaFin unterliegen und eigentlich das Vermögensanlagengesetz dort eben auch nur einen relativ engen Strauß an Finanzinstrumenten zur Verfügung stellt und leider eben auch ein sehr risikobehaftetes, qualifiziertes Nachrangdarlehen, was dann eben im Endeffekt unter dem Vermögensanlagengesetz üblicherweise in Deutschland im Crowdfunding vermittelt wurde. Ich glaube, es hat durchaus auch dazu geführt, dass das vielleicht auch dann zu den verschärften Haftungsregelungen hier geführt hat, obwohl man ja interessanterweise eben gar nicht in diesem Regime unterwegs ist, sondern eben mit der Erlaubnis nach 12 ICSPVO durchaus unter der Aufsicht einer nationalen Erlaubnisbehörde steht und eben gerade zum Beispiel auch das qualifizierte Nachrangdarlehen gar nicht in den Anwendungsbereich der ICSPVO fällt. Und dennoch wird es aber, ich sag mal, von den Medien, von der Öffentlichkeit, von der Allgemeinheit nach unserem Gefühl so wahrgenommen, als man wird quasi in einen Topf geworfen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, das war auch ein Grund, warum es zu dieser Haftung kam oder zu dieser Regelung kam. Wenn man jetzt mal den Blick sozusagen ins Ausland wirft, aus unserer Erfahrung, dann ist diese gefühlte, ich sag mal, Clusterung des Crowdfunding in so eine Ecke des unbeaufsichtigten Geschäfts dort nicht so vorherrschend. Vielleicht in Österreich, wo wir ja eine Erlaubnis haben, vielleicht noch mehr, weil es auch dort im Endeffekt vorher so etwas Ähnliches wie bei uns die Vermögensanlagen durch die Veranlagungen im Sinne des Alternativfinanzierungsgesetzes gab und ein ähnliches nationales Regime herrschte wie in Deutschland. Und dennoch hat auch Österreich im Rahmen des Umsetzungsgesetzes, also dort heißt es Schwarmfinanzierungsvollzugsgesetz, keine so scharfe Haftungsregelung eingeführt wie in Deutschland. Und nach unserer Auffassung haben das auch, oder nach unserem Kenntnisstand, haben das auch keine anderen EU-Mitgliedstaaten getan. Also ich kann auf jeden Fall für Finnland und die Niederlande sprechen. Und dort existieren also solche verschärften Haftungsregelungen nicht. Und mit den derzeit, ich glaube, über 55 Zulassungen oder so europaweit, hat Deutschland ja bis jetzt auch nur eine einzige Zulassung. Aber da kann sicherlich Oliver mehr zu sagen. Und deswegen, ich finde, es spricht auch dafür.
Weil du es gerade erwähnt hast mit Österreich, kurz mal dazwischen gefragt, welche Erfahrungen mit Blick auf das Zulassungsverfahren kannst du uns denn hier mitteilen? Du hast das ja einmal komplett durchgemacht und über das Verfahren in Deutschland weiß man ja nicht so viel. Bislang gibt es jedenfalls nach meinem Kenntnisstand nur eine einzige Plattform, das ist Zinsbaustein aus Berlin, die Zulassung von der BaFin erhalten hat.
Ja, wie gesagt, ich kann es nur für Österreich sagen und natürlich ein wenig für Holland, weil einer unserer Gruppenmitglieder auch die holländische Zulassung hat und ich mir zumindest natürlich das Antragsverfahren dort auch angeschaut habe und auch mit der holländischen Aufsichtsbehörde recht eng in Kontakt stehe. Also in beiden Fällen war es kein Spaziergang, muss man sozusagen. Also ich würde es mal einordnen, wenn man so ein bisschen so eine Einordnung hat, ist es sicherlich schon sehr nah an die Erlangung einer MiFID-Erlaubnis. Also man hat schon einen großen Artikel 12 und auch der entsprechende RTS bzw. Delegiertenverordnung legt da schon einen großen Katalog, was man im Rahmen des Zulassungsverfahrens alles belegen muss und nachweisen muss über die Geschäftstätigkeit, über die Governance und so weiter. Also es sind wirklich viele Themen, die auch wirklich sicherstellen sollen, dass hier die Plattformen also wirklich wissen, was sie tun und auch gerade den Anlegerschutz natürlich ganz besonders in den Vordergrund stellen. Also es ist kein Spaziergang, es ist durchaus vergleichbar, fast, würde ich sagen, mit. Wir hatten früher auch in der Gruppe eine MiFID-Erlaubnis, insofern weiß ich auch, wie es darum steht. Und ich würde sagen, es ist schon recht vergleichbar.
Ja, hier möchte ich kurz aus den Gesprächen, die ich so führe, berichten. Zu meiner großen Überraschung lerne ich jetzt so über die Monate, dass es doch sehr viele Überlegungen in Europa gibt, bei den Plattformen oder die plattformähnliches Geschäft machen, sich gar nicht mehr großartig mit den Anforderungen der ICSPVO zu beschäftigen, sondern gleich auf die anstrengende Regulierung der MiFID zu gehen, eben weil man aus den von dir genannten Gründen sagt, Andreas, ja gut, also das ist ja schon fast die MiFID, dann nehmen wir gleich die Profilizenz. Ganz interessant, wir müssen tatsächlich mal genau beobachten, wo wir da in den nächsten Jahren landen werden,
wenn ich da einfach mal so eingrätschen darf. Wobei natürlich meines Erachtens damit nicht unbedingt geholfen ist, weil wenn ich im Anwendungsbereich der ECSP bin, also wenn ich in diesem Schwellenwert, den die ECSP uns von der Höhe her vorgibt, bin, dann kann ich auch nicht einfach Wertpapiere nach der MiFID vermitteln, sondern dann bin ich im Anwendungsbereich der ECSP. Und deswegen, und ich sag mal gerade, wir hier über Crowdfunding-Plattformen im klassischen KMU-Markt reden, die also wirklich im Ende, und das ist ja auch eins der großen Ziele. Und wenn wir eben tatsächlich KMU finanzieren wollen über die Plattform, dann sind wir in der Regel nicht unbedingt in den Bereichen, die jetzt über diesen darüber hinaus schießen, ja, sondern wir sind im Endeffekt dann doch im Anwendungsbereich der ECSP.
Ja, Oliver, wie ist denn so die Brüsseler Perspektive auf das, was hier in Deutschland passiert? Was erzählt man sich denn so bei der Europäischen Kommission über uns hier?
Das ist eine gute Frage. Ich kann natürlich nicht für die Kommission antworten und die haben jetzt auch gar keine öffentliche Meinung dazu. Ich ordne das aber nochmal ein. Das Crowdfunding existiert ja seit 10 Jahren und wird aktiv betrieben seit 10 Jahren. Und die Kommission und damit auch die Mitgliedstaaten haben sich das über lange Jahre angeguckt und auch die Entwicklung in verschiedenen Märkten. Und wenn dann die Kommission 2017 angefangen hat, einen Gesetzesentwurf zu schreiben und 2018 vorzulegen, wurde dieser auch von den Mitgliedstaaten über die Jahre danach diskutiert. In der Gesetzesgebung von dieser ECSPR-Verordnung hat die Bundesrepublik den Vorsitz des Europarates gehabt. Also hat ganz speziell mit an der Entwicklung dieses Gesetzes auch bewusst gearbeitet. Wenn wir jetzt heute darauf gucken, dann ist die ECSPR-Verordnung ein Gesetz, was unmittelbar anwendbar ist und gleichberechtigt neben Bankenrecht und Börsenrecht. Und die Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten erlaubt nur wenige Änderungen an diesem Gesetz, unter anderem im Bereich Marketing, Consumerschutz, Konsumentenschutz, also wie jetzt hier in Deutschland dieser umstrittene Paragraph zur Haftung. Da hat die Europäische Kommission kein Mitspracherecht. Die beobachten das. Die werden ein Assessment machen, also eine Untersuchung der Implementation und daraufhin eventuelle Änderungen am Europarecht vornehmen. Die Kommission hat kein Recht, in Deutschland aktiv mitzuwirken. Wenn sie aber Sachen sehen, die gegen die Intention des europäischen Rechts gehen, wird man natürlich mit der Bundesregierung Kontakt aufnehmen. Das ist meiner Sichtweise nach nicht der Fall. Das, was in Deutschland gerade diskutiert wird, fällt in den Entscheidungsbereich der deutschen Regierung. Von daher wird man sich daran nicht stoßen. Man mag es nicht gut finden, aber die Interpretation wird sein, es gibt noch 26 andere Mitgliedstaaten, in denen die Umsetzung besser gemacht werden kann. Und wenn es Konkurrenz zwischen den Mitgliedstaaten gibt und sich Akteure aus Deutschland wie Investor ins Ausland absetzen, wo sie bessere Bedingungen haben, dann ist das ein willkommener Nebeneffekt dieser Regulierung. Und von den jetzigen Lizenzen, die ja bereits vergeben wurden, kann man ganz klar sehen, dass es 4 Länder gibt, in denen eine Großzahl von Lizenzen vergeben wurde. Und das ist nicht Deutschland. Ja, das ist Frankreich und Holland. Holland ist ganz vorne. Und dann kommt noch Spanien und Schweden dazu. Und jetzt wollen wir abwarten, in 2 Jahren gibt es vielleicht nur Plattformen in 5 Ländern. Und alle nationalen Plattformen, die jetzt vielleicht heute in Deutschland aktiv sind und weiterhin aktiv bleiben werden, ziehen in diese Länder. Deine Diskussion mit Andreas zu MiFID ist belanglos, weil wenn man öffentliche Angebote übers Internet stellen will, unter 5 Millionen Euro, hilft einem MiFID gar nichts. Dann braucht man diese Verordnung. Erst wenn man darüber hinausgehen will. So. Also von daher ist das ein anderes Geschäftsmodell. Das müssen wir auch nicht diskutieren. Die Plattformen, die sagen, da wollen wir hin, werden dann Vermittler unter MiFID und können nicht das gleiche Geschäft machen wie der ECSPA. Das ist eine individuelle operative Entscheidung eines Unternehmens.
Ja, da hast du absolut recht. Hätte man die Haftungsfrage nicht vielleicht gleich auf der Ebene der Verordnung einheitlich für alle Mitgliedstaaten regeln können, dann hätte man ja diesen Schlamassel auch auf der nationalen Ebene gar nicht gehabt, Oliver. Wäre das nicht irgendwie eine gute Lösung gewesen?
Also bestimmt. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob man das kann auf EU-Rechtsebene, weil gewisse Anwendungen eben oder gewisse Rechtsbereiche nationale Kompetenz bleiben. Im Originaltext findest du aber zu der Haftungsfrage ganz klar den Hinweis, dass dies ganz bestimmt und besonders den Mitgliedstaaten überlassen wird, dort eine adäquate Lösung zu finden. Und wir haben verschiedene Mitgliedstaaten mit verschiedenen Kulturen im Finanzbereich, die dieses natürlich anders sehen und auch ein anderes Risiko dort anhaften. Und da muss man sich einfach zurücknehmen und sagen, das ist dann so, wenn die Deutschen das so sehen, die Ungarn das so und die Spanier das so, gibt es Unterschiede. Aber darum gibt es ja in dieser Verordnung diesen Konkurrenzmöglichkeit zwischen Mitgliedstaaten. Und wo ganz klar gesagt wird, von 27 Ländern wird es wahrscheinlich in ein paar Ländern unmöglich sein, Crowdfunding zu machen. Da wird Goldplating betrieben in der Regulierung, nicht in Deutschland, aber vielleicht in Ungarn. Da wird es anderweitig verhindert durch Konsumentenschutzsachen, aber die anderen Länder können es ermöglichen. Wir brauchen ja, um aktive Plattformen zu haben, nicht 27 gute Regulierungen, sondern vielleicht 10 oder 15. Von den Ländern aus kann man immer noch nach Deutschland hinein agieren. Und die Konsumentenschutzregeln, die dann hier noch diskutiert werden, bin ich mir ganz sicher, in 3 Jahren ist das auch vor Gericht dann alles ausgelotet. Da treffen deutsche Regeln nachher gar nicht mehr zu, weil der Handelspunkt dieser Transaktion an der Plattform festgemacht wird. Also die Konsumentenschutzregeln aus dem Land, wo die Plattform die Lizenz hat, gelten werden. Während der Finanzmarkt sich jetzt also weiter digitalisiert, die alten Ansichten auf, wo die Transaktion stattfindet, was die Sprache an Bedeutung hat, die werden verschwinden. Da gibt es schon EU-Rechtsansätze, die dahin gehen werden. Und dann wird im Grunde genommen eine deutsche KMU in Spanien Geld einsammeln können mit Investoren aus Frankreich und das deutsche Recht und die BaFin bleiben irrelevant in dieser Transaktion. Das wird sich dahin entwickeln. Da sind wir noch nicht ganz. Da müssen wir noch ein paar Rechtskämpfe erstreiten.
Du gibst das Stichwort Recht. Liebe Frau Professor Buchheb, könnten Sie das Thema für uns alle bitte einmal einordnen? Sie haben hierzu ja auch bereits veröffentlicht, etwa in der Sonderausgabe der Bank- und Kapitalmarktrecht zur EU-Schwarmfinanzierungsverordnung von Februar 2022. Wie bewerten Sie die gegenwärtige Rechtslage? Welche Friktionen sehen Sie? Und seien Sie bitte ruhig ausführlich, weil vermutlich nicht alle Hörerinnen und Hörer so tief in dieser doch recht speziellen Materie stecken werden.
Ja, um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen, die gegenwärtige Rechtslage bezüglich der Haftung kann man eigentlich nur als problematisch umschreiben. Sie ist im Grunde widersprüchlich und unschlüssig. Das eigentlich Gewollte des Gesetzgebers ist allerdings sehr gut. Denn was wollte er? Er wollte bei der Umsetzung der Haftungsregelungen sich an den Haftungsnormen des Prospektrechts und der Prospekthaftung, die wir bisher schon haben, orientieren. Das ist die Aussage im Regierungsentwurf zum Schwarmfinanzierungsbegleitgesetz für die jetzige Gesetzesfassung. Und das wiederholt sich auch für den Referentenentwurf und den Regierungsentwurf im Zukunftsfinanzierungsgesetz, wo man möglicherweise Änderungen vorsieht. Und so ein Vorgehen hat natürlich erhebliche Vorteile. Deshalb ist das ein positiver Ansatz. Denn die Voraussetzungen der Haftung, die inhaltliche Ausfüllung der Haftungsnormen, dabei kann man sich am bestehenden Prospektrecht orientieren. Das bedeutet auch an der bestehenden einschlägigen Rechtsprechung, die wir schon haben, zum Prospekthaftungsregime. Und das schafft am Ende für alle Akteure, die Haftenden wie die Anleger, Rechtssicherheit. So, das bedeutet, wir haben in Deutschland schon ein gut funktionierendes, ausgewogenes Prospekthaftungsregime. Und das wird auch in der im Zukunftsfinanzierungsgesetz oder in diesem Referentenentwurf erwähnt. Die 9 fortfolgende Wertpapierprospektgesetz haben wir für Wertpapierprospekte, die 20 folgende Vermögensanlagengesetz für Vermögensanlagenprospekte und 306 Kapitalanlagegesetzbuch für Verkaufsprospekte und die entsprechenden Informationsblätter. Das heißt, wir haben nahezu eine flächendeckende spezialgesetzliche Prospekthaftung. So, zum Teil beruht es auch auf europäischen Vorgaben, aber eben nur Vorgaben. Die Ausgestaltung ist national. So, was zeichnet diese Regelungen aus? Und das muss man verstehen, dass man versteht, weshalb ich eingangs mich nicht so positiv geäußert habe. Diese Prospekthaftungsregelungen stimmen in ihren Voraussetzungen, in ihren Rechtsfolgen weitgehend überein. Und der Hintergrund dieser Gemeinsamkeiten, das ist ja kein Zufall, ist die Rechtsnatur dieser spezialgesetzlichen Prospekthaftung, nämlich als Informationshaftung. Das heißt, der Anleger soll auf gut informierter Grundlage die Anlageentscheidung treffen können. Und der Prospekt stellt dabei die wichtigste und manchmal auch einzige Informationsquelle für den Anleger dar. Das ist auch mit dem Anlagebasisinformationsblatt in der Schwarmfinanzierungsverordnung und eben im WPHG so. Und das bedeutet, Voraussetzung für das Vertrauen des Anlegerpublikums in die veröffentlichten Prospekte oder Informationsblätter ist eben ein wirksamer Anlegerschutz. Und der muss durch eine effektive Prospekthaftung gewährleistet werden. Und das tut das bestehende Prospekthaftungsregime. Dazu komme ich noch gleich. Umgekehrt darf eine zu strenge Prospekthaftung die Unternehmen auch nicht davon abhalten, sich über den Kapitalmarkt zu finanzieren, weil sonst die Allokationsfähigkeit verloren geht. Auch das hat das bestehende Prospekthaftungsregime beachtet. So, was ist jetzt mit den 32C und D Wertpapierhandelsgesetz, die Sie schon erwähnt haben? Der Gesetzgeber wollte ja den Gleichlauf mit dem Prospekthaftungsregime. Tatsächlich hat er das aber in 2 Punkten nicht gemacht und in keiner Weise begründet, weshalb er das nicht tut. Das erste ist, dass auch die verantwortlichen Mitglieder des Leitungsorgans oder des Verwaltungs- und Aufsichtsorgans haften. Das haben wir im bestehenden Prospekthaftungsregime nicht. Zweitens, es wird nicht erst bei grober Fahrlässigkeit gehaftet, sondern schon bei leichter Fahrlässigkeit. Das haben wir im bestehenden Prospekthaftungsregime so nicht. Ich gehe nochmal kurz auf diese Erstreckung der Haftung aufs Leitungsorgan ein. Per se haftet im bestehenden Prospekthaftungsregime weder das Leitungsorgan noch das Aufsichtsorgan, sondern haften tut allein der Kreis derjenigen, der für den Prospekt nach außen hin die Verantwortung übernommen hat. Und zweitens alle, von denen der Erlass des Prospekts ausgeht. Dazu zählen natürlich die Mitglieder des Leitungsorgans regelmäßig nicht. Ausnahme Und da haben der 2. und 11. Zivilsenat eine Zeit lang gestritten, wenn jemand ein persönliches Vertrauen für sich in Anspruch nimmt, denn dann greift parallel die Prospekthaftung im weiteren Sinne. So eine Haftung, wie wir sie in Deutschland jetzt aber haben in Bezug auf das Leitungsorgan, ist auch in den europäischen Vorgaben nicht verlangt. Es ist angelegt, aber nicht verlangt. Dort heißt das, mindestens der Projektträger oder das Leitungsorgan haften sollen. Das heißt, der Projektträger auf alle Fälle, das Leitungsorgan, hier besteht die Freiheit des nationalen Gesetzgebers. Das hatten wir auch in anderen Prospekthaftungsregelungen auf europäischer Ebene so. Und der nationale Gesetzgeber hat stets sozusagen das Leitungsorgan herausgenommen, weil das sozusagen nicht in unser deutsches System gepasst hat. Man muss ja sehen, dieses Leitungsorgan ist ja im Grunde häufig ein Angestellter, der kein besonderes wirtschaftliches Interesse hat. Wenn er das hat, persönliches Vertrauen in Anspruch nimmt, ist er ja ohnehin in der Haftung drin. Da brauchen wir nicht diese spezialgesetzliche Haftung. So, zweiter Punkt, diese Sache mit der leichten Fahrlässigkeit. Das haben wir nirgends in der spezialgesetzlichen Prospekthaftung. Immer haftet man nur ab grober Fahrlässigkeit. Und wenn man jetzt meint, dass es dem Anlegerschutz doch abträglich ist, wir machen einen besseren, größeren Anlegerschutz, dann muss man berücksichtigen, dass im Prospekthaftungsrecht der Gesetzgeber vorgesehen hat, dass sozusagen als andere Seite der Waagschale für diese grobe Fahrlässigkeit eine Beweislastumkehr in Bezug auf das Verschulden zugunsten des Anlegers vorgesehen ist. Das heißt, der Haftungsadressat haftet stets, außer er kann nachweisen, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. Und damit hat der Gesetzgeber im Prospekthaftungsrecht die beiden generellen Punkte, die ich vorhin genannt habe, bedient. Zum einen hat er einen starken Anlegerschutz geschaffen, nämlich Beweislastumkehr zugunsten der Anleger. Und zum anderen keine zu strenge Haftung geschaffen, die die Unternehmen veranlasst, abzuwandern. Nämlich durch das Abstellen auf die grobe Fahrlässigkeit. Und deshalb sage ich, das ist ein ausgewogenes System. Unsere 32c und d WPHG sind aber anders. Es reicht leichte Fahrlässigkeit und die liegt sehr schnell vor, nämlich schon dann, wenn jemand die im Verkehr erforderliche Sorgfalt verletzt. Grobe Fahrlässigkeit wird erst dann vorliegen, wenn die gebotene Sorgfalt in besonders schwerem Maß verletzt worden ist. Das heißt, dasjenige nicht beachtet wird, was im gegebenen Fall jedermann hätte einleuchten müssen. Das ist ein ganz anderes Haftungsregime. Und zum anderen schafft die jetzige gesetzliche Regelung in den 32c und d auch für die Anleger keine Win-Situation. Sie ahnen es schon, ich habe es erwähnt, die Anleger müssen danach das Vorliegen dieser Fahrlässigkeit, dieser einfachen Fahrlässigkeit darlegen und beweisen. Und das ist natürlich im Einzelfall schwierig. Das liegt auf der Hand. Das heißt, auch sozusagen die Anleger profitieren nicht von dieser Regelung, obwohl es primär so klingt. Sie sind darauf angewiesen, dass möglicherweise die Rechtsprechung versucht, irgendwelche Instrumentarien zu schaffen, dass diese Beweislast sich erleichtert. Aber sie merken, worauf es wieder hinausläuft, Rechtsunsicherheit. Wir hätten ein Regime haben können, mit relativ wenig sozusagen gesetzgeberischem Aufwand, das wunderbar funktioniert hätte, so wie unser gesamtes sonstiges Regime. Aber nein, wir haben hier Änderungen ohne Begründung, die Rechtsunsicherheit für sämtliche Akteure schafft. Und dass hier Nachbesserungsbedarf besteht, hat ja auch der Gesetzgeber erkannt. Ob er diesem dann hinreichend nachgekommen ist, ist eine Frage, die wir wahrscheinlich später noch uns anschauen werden.
Ja, vielen Dank. Sehr spannend und sehr instruktiv. Andreas, willst du hier vielleicht etwas ergänzen? Immerhin hast du ja bei der ersten deutschsprachigen Kommentierung der EU-Schwarmfinanzierungsverordnung mitgewirkt für die Hörerinnen und Hörer. Es handelt sich hierbei um die zweite Auflage des Kommentars von Lea Siering und Anna Itzow-Wagner im Erich Schmidt Verlag.
Ja, aber ich glaube, Frau Professorin Buckheb hat das so toll dargelegt. Ich glaube, das würde jetzt alles mehr verwirren, wenn ich da jetzt was anderes sage. Ich finde es also hervorragend dargestellt. Genau, also in meinen Augen, ich muss voll zustimmen, alles, was gesagt wurde. Und das ist auch voll meine Auffassung, die ich vertrete.
Sehr gut. Herr Mordhorst, dann soll ja jetzt alles anders werden. Mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz will die Bundesregierung der Industrie einen Schritt entgegenkommen, aber doch nicht mehr so weit wie noch im Referentenentwurf. Die persönliche Haftung ist scheinbar vom Tisch, Verschuldensmaßstab soll aber Fahrlässigkeit und Vorsatz sein. Damit bleibt es bei der Asymmetrie der zu anderen Haftungsnormen im Prospektrecht. Was können Sie uns dazu als Berichterstatter für Ihre Fraktion sagen?
Also, dass wir sagen können, dass es bleibt, das machen wir erst, wenn es durchs Parlament ist. Denn als selbstbewusster Abgeordneter lasse ich das nicht einfach so durchgehen. Und auch viele andere sehen das so, wir haben natürlich das alte Wertpapierhandelsgesetz von der SPD geerbt oder Großer Koalition. Jetzt hat sich ein Fenster geöffnet, durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz da nochmal reinzugehen. In der Politik ist es häufig so, dass man gucken muss, dass sich Fenster öffnen, um dann noch viele andere Dinge da mit reinzumachen. Mich hat es sehr gewundert. Wir haben ja genau diese Asymmetrie nahezu beseitigt durch den Referentenentwurf und haben jetzt einen Regierungsentwurf, mit dem auch ich nicht zufrieden bin, das sage ich ganz offen, denn genau diese Asymmetrie wurde wiederhergestellt. Und eine Beweislastumkehr, bei der ich noch nicht so ganz weiß, wer das warum da reingepackt hat. Das werden wir in den Berichterstattergesprächen, die ja jetzt bald starten, wir sind ja jetzt schon im parlamentarischen Verfahren, werden wir das nochmal nachforschen. Aber die politische Zielrichtung ist klar. Wir dürfen nicht zu einem Standort werden, der ganz viele tolle Gesetze macht für eine Industrie, die am Ende gar nicht mehr hier ist und die gar nicht mehr hier existiert. Da können wir so viele schöne Gesetze machen, wie wir wollen. Wenn es unattraktiv ist, hilft auch der Verbraucherschutz nicht. Wir leben auch in einem europäischen Binnenmarkt. Von daher muss man Verbraucherschutz auch nicht nur national denken, sondern immer auch in einem europäischen Kontext. Und da ist eben das, was von der EU vorgegeben wurde, finde ich, ein vernünftiger Rahmen. Bedeutet, die Mission ist klar, so weit runtergehen, zurück auf den europäischen Rahmen, wie es geht. Goldplating ist eben schon als Stichwort gefallen. Das wollen wir verhindern. Wir haben ja gerade auch ein Bürokratieentlastungsgesetz und dabei mal prozentual herausgefunden, ungefähr 56-57% der bürokratischen Belastung kommen aus der EU. Und wir setzen dann sogar noch einen obendrauf national. Das sieht man in vielen Bereichen. Und genau in diesem Bereich ist es einer, der die Bewegung, der die Mobilität von privatem Kapital, der Kleinanleger an vielen Dingen hindert. Und das wollen wir dringend ändern und bekämpfen. Ich bin optimistisch, zuversichtlich, fragen Sie mich in ein, zwei Wochen nochmal, wenn wir uns ausgetauscht haben mit Grünen und SPD, aber optimistisch.
Vielleicht kann ich da gleich mal so reinspringen. Also begrüße ich natürlich sehr. Der Referentenentwurf ging ja auch schon in die Richtung. Insofern, ja, also begrüße ich sehr. Vielleicht auch nochmal als, weil Sie eben sagten, Mauthaus, dass der Gesetzgeber ja sonst viele schöne Gesetze geschaffen hat, die dann quasi auch ins Leere laufen. Also das kann ich auch nur unterstützen. Also wenn man zum Beispiel dieses elektronische Wertpapiergesetz sieht, was ich finde, wo Deutschland wirklich vorangeschritten ist und wirklich in Europa eigentlich, ja, fantastisch eine Vorreiterrolle angenommen hat und was ja jetzt im Rahmen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes auch nochmal ausgeweitet werden soll von der Inhaberschuldverschreibung auf die Aktie. Das ist natürlich etwas, also wir jetzt zum Beispiel als Investor haben ja auch früher schon mit der MiFID-Lizenz tatsächlich elektronische Wertpapiere vermittelt und tun das jetzt mit der ECSP-Lizenz. Und genau das ist für uns eben ein deutlich, deutlich besseres Finanzinstrument, als zum Beispiel das vorhin schon mal erwähnte qualifizierte Nachrangdarlehen in der Vermögensanlage. Und dann ist es natürlich irgendwie auch paradox, wenn dann die Haftungsregelung, wenn sie denn so bliebe, wie sie jetzt ist, für die ECSP-Vermittlung eines elektronischen Wertpapiers, was quasi möglicherweise was eben erstens Liquidität für den Anleger schafft, was natürlich viel, viel interessanter ist, zumindest wenn man jetzt mal so in die Zukunft guckt mit DLT-Pilot-Regime und so weiter, zumindest die Möglichkeit besteht, dass dort mittelfristig eine Liquidität entsteht, die ja natürlich beim Nachrangdarlehen gar nicht gegeben ist und natürlich auch so zum Beispiel so eine Inhaberschuldverschreibung auch nicht mit Nachrang behaftet wird, ist es also ein deutlich, in meinen Augen, attraktiveres Finanzinstrument und vor allem auch sichereres Finanzinstrument aus Anlegerschutzsicht als ein zum Beispiel qualifiziertes Nachrangdarlehen. Und dann wäre es schon paradox, wenn die Haftung aber dafür höher wäre als die Haftung nach dem Vermögensanlagengesetz für das Nachrangdarlehen. Also deswegen begrüße ich das auch aus unserer Sicht natürlich ganz sehr und meine eben auch, dass es auch wirklich gerade für diese Zukunftsperspektiven, die ja der Gesetzgeber an anderer Stelle super schafft, wichtig ist.
Oliver, du wolltest was sagen. Möchtest du hier vielleicht mal die europäische Perspektive ergänzen? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es durchaus Wettbewerber gibt im EU-Ausland, die beim Blick auf den Regierungsentwurf sich schon irgendwie freuen. Ist ja eigentlich eine tolle Regelung. Die deutschen Konkurrenten werden eher kurz gehalten. Das ist doch eigentlich eine Stärkung für das nicht deutsche, in der EU sonst wo angesiedelte Geschäftsmodell, oder? Wie siehst du das?
Ja, guter Punkt. Ja und nein. Also zurzeit herrscht in Deutschland halt Rechtsunsicherheit und das geht natürlich auch auf Anbieter aus dem Ausland über. Akteure, die jetzt vielleicht so wie Investor schon in Deutschland aktiv waren oder im deutschsprachigen Ausland sind, kennen sich mit der Rechtsprechung besser aus, können damit auch umgehen und werden Lösungen finden. So bietet ja Investor auch schon in Deutschland Transaktionen unter der ICSPR-Verordnung an. Und wir wissen, dass auch ein österreichischer Anbieter das vorhat. Wenn wir jetzt auf das weitläufige Ausland gehen oder auch die Nicht-Europäer, die ja inzwischen Lizenzen haben, Amerikaner, Briten, natürlich nicht in Deutschland, ja, aus diesem Grund. Also wir haben einen amerikanischen Akteur, der hat seinen Headquarter in Berlin aufgemacht, aber in Deutschland sich nicht um die Lizenz beworben, weil er gesagt hat, damit kann ich nicht arbeiten. Die sitzen jetzt in Holland. Also ein Verlust für die deutsche innovative Wirtschaft. Die gucken nach Deutschland und sagen, das ist uns noch zu ungewiss. Für uns als Neueinsteiger sind die Rechtskosten und die Rechtsunsicherheiten zu hoch. Wir warten einfach. Es gibt ja andere spannende Märkte, wo auch viel Geld und viele Investitionsmöglichkeiten sind. Auf die fokussieren wir uns. So. Von daher wird der Zudrang in den deutschen Markt vermutlich in den nächsten Monaten erstmal geringer sein oder nur auf die Plattformen sich richten, die schon in dem deutschen Markt waren. Das ist natürlich kurz gedacht. Wenn wir uns die Größe des deutschen Marktes angucken, als Gesamtmarkt, ist das ein Teil einer einzigen Plattform, die aus Großbritannien nach Deutschland kommt. Und da kommt ja nicht nur eine. Das heißt, wir haben Akteure, die jetzt in den Markt kommen, die entweder aus den USA oder in England kommen, etabliert sind und Transaktionsvolumina haben, die den gesamten deutschen Markt übersteigen. Dann steckt da auch entsprechendes Finanzierungsgeld hinter. Und wenn die sagen, in einem Jahr, jetzt gehen wir nach Deutschland, dann wird eine deutsche Konkurrenz, die jetzt 1,5 Jahre warten musste und sich nicht etablieren konnte und in Ungewissheit gehakt hat, es schwer haben, sich zumindest in einem generellen Markt gegen diese durchzusetzen. Also da, glaube ich, hat der deutsche Markt eventuell schon verloren. Es wird immer Nischenakteure geben, es wird Akteure geben wie Investor, die frühzeitig sich breit aufgestellt haben, über M&A-Aktivitäten in andere Länder gegangen sind. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Aber ich glaube, für alle, die da jetzt noch hadern und sagen, ich werde das dann erstmal mit der alten Verordnung machen und über Nachrangdarlehen weiter operieren, da sehe ich wenig langfristigen Erfolg. Also das ist nur eine Einschätzung meiner Seite nach. Bis jetzt ist kein großer Ansturm zu erwarten. Das, glaube ich, ist wirklich eine Frage von 1 bis 2 Jahren. Ja, die Verordnung arbeitet ja so, dass sobald man die Lizenz hat, man noch ein Jahr hat, bevor der Regulator nochmal drüber guckt und sieht, ob man auch wirklich alles entsprechend der Verordnung macht. Es gibt noch so eine Transitionsphase. Die ist für einige Plattformen schon zu Ende. Die haben ihre Lizenz schon seit 1,5 Jahren. Das heißt, die sind wirklich operativ anders aufgestellt als jeder Deutsche, der jetzt erst seinen Antrag stellen wird. Bis dahin, wir werden eine Flaute im deutschen Markt haben, davon gehe ich aus. Andreas.
Ja, ich muss dir voll recht geben, indem du eben gesagt hast, dass sicherlich du da keine Zukunft siehst, dass diejenigen Plattformen, die sich dann auf das noch bestehende nationale Crowdfunding-Regime in Deutschland berufen, weil sie eben möglicherweise auch wegen der Haftungsregelung momentan sagen, ach, lohnt sich ja nicht, die Anforderungen der ECSP-Erlaubnis in Angriff zu nehmen und deshalb das nicht getan haben und sagen, ich vermitte jetzt hier weiter nationales Recht und qualifizierte Nachrangdarlehen. Das wird, glaube ich, wie du auch schon gesagt hast, kein Zukunftsmodell sein, sondern dann werden die Plattformen, die dann eben woanders in Europa ihren Sitz haben oder zugelassen sind, diesen Markt übernehmen, weil dieses Finanzinstrument ja kein Zukunftsmodell sein kann. Also insofern stimme ich dir dazu.
Frau Professor Bukeb, könnten Sie bitte noch mit uns Ihre Sicht teilen auf den Regierungsentwurf? Sie haben das ja schon angedeutet, wie Sie speziell jetzt die kritisierten Teile sehen, aber vielleicht können Sie noch mal speziell hierzu ausführen, das wäre klasse.
Naja, im Grunde ist es, wie Sie schon angedeutet haben, ein schlüssiges System, das wir im bestehenden Prospekthaftungsregime haben. Wir haben im Grunde ein schlüssiges Prospekthaftungsregime und der Regierungsentwurf ändert verblüffenderweise sozusagen, das haben Sie, Herr Mordhorst, ja auch schon angedeutet, plötzlich sozusagen die Sichtweise, dass er nicht mehr sagt, grobe Fahrlässigkeit Und dann würde natürlich die Beweislastumkehr zugunsten der Anleger dazugehören, sondern plötzlich sind wir bei der leichten Fahrlässigkeit. Und leichte Fahrlässigkeit, ich habe es vorhin schon dargestellt, ist so schnell erreicht sozusagen im deutschen Recht, dass es wieder auf etwas hinausläuft, wo jeder, der hier Projektträger oder Schwarmfinanzierungsdienstleister ist, sich fragen muss, ob er sich einer solchen Haftungsgefahr aussetzen will. Das ist das große Problem an der Sache. Das heißt, im Grunde müsste man ändern auf grobe Fahrlässigkeit, Beweislastumkehr, dann haben wir das, was ja bisher auch in anderen Prospekthaftungsregime-Teilbereichen wunderbar funktioniert. Das ist sozusagen gut für die Investoren, das ist gut für die Anbieter. Im Grunde ist es für alle eine Win-Win-Situation, weil jeder weiß, worauf er sich einlässt. Wir haben Rechtssicherheit, die Rechtsprechung hat keine Probleme. Im Grunde hat keiner Probleme. Und deshalb leuchtet mir im Regierungsentwurf, wird das ja auch nicht begründet, überhaupt nicht ein, weshalb wir jetzt plötzlich bei leichter Fahrlässigkeit sind. Das Einzige, wie ich mir das erklären kann, ist, dass irgendjemand irgendwann irgendwo gelesen oder gelernt hat, dass es ja eine Prospekthaftung im weiteren Sinne gibt, für die man natürlich bei leichter Fahrlässigkeit haftet. Das ist aber sozusagen die allgemein bürgerlich-rechtliche Prospekthaftung und nicht die spezialgesetzliche Prospekthaftung, das Prospekthaftungsregime, das ich meine. Und ich hatte es vorhin schon angedeutet, diese leichte Fahrlässigkeit ist deshalb gerechtfertigt, weil jemand in dem Fall ganz dezidiert persönliches Vertrauen für sich in Anspruch nimmt. Dann braucht er auch keinen Schutz, denn für dieses persönliche Vertrauen hat er einzustehen und nicht erst bei grober Fahrlässigkeit. Das heißt, hier haben wir wieder sozusagen aus der Rechtsprechung geboren, diese bürgerliche Prospekthaftung, die auch ein in sich geschlossenes System ist und die in begrenztem Maße, ich hatte schon gesagt, das hat der 2. und der 11. Zivilsenat jetzt im Juli sozusagen miteinander ausgestritten, die sozusagen parallel für einen Spezialbereich neben der spezialgesetzlichen Prospekthaftung existiert. Sie hat aber nichts mit dieser spezialgesetzlichen Prospekthaftung zu tun, über die wir jetzt reden.
Herr Mordhorst, können Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wohl Ihre Berichterstatterkollegen denken? Sie hatten schon gesagt, das richtige Gespräch, das kommt ja erst noch, aber Sie begegnen sich ja bestimmt zufällig auf dem Flur oder in der Bundestagskantine und dann spricht man ja vielleicht darüber. Was denken denn die anderen? Dürfen Sie das sagen?
Na, also was ich sage, das suche ich mir selbst aus, aber es ist natürlich nicht groß Verhandlungsgeschick, wenn man jetzt schon öffentlich, sage ich mal, die Pflöcke einschlägt. Ich glaube, die Zielrichtung ist klar. Frau Professor Burkeb hat das gerade ausgeführt. Irgendjemand in irgendeinem Ministerium hat sich das ausgedacht und der Minister, die Ministerin hat sich das zu eigen gemacht. Ich habe da auch schon wen im Verdacht. Ich glaube, es kommt, also das kann ich sagen, ich glaube, es kommt aus dem BMUV, ne? Also aus Umwelt- und Verbraucherschutzministerium und dass es da sehr großzügig ausgelegt wurde, die private Prospekthaftung. Davon gehe ich mal aus. Dass es aber rechtlich, sage ich mal, nicht sonderlich sauber ist, wie es jetzt geregelt ist und EU-rechtlich auch nicht notwendig, das muss man am Ende klar machen. Man wird dann sehen, wie wir am Ende wo wir am Ende landen, denn ich habe es ja schon gesagt, es kommt von der SPD ursprünglich aus der letzten Legislatur. Soweit ich weiß, ist die auch jetzt noch in der Koalition dabei und bei den Grünen. Wenn es von Frau Lemke kommt, haben die natürlich auch ein Interesse, das irgendwo zu halten. Ich denke aber schon, dass man mit guten Argumenten dort überzeugen kann, denn ich sehe das genauso. Also es bringt ja nichts, einen Verbraucherschutz für etwas einzuführen, was man am Ende hier gar nicht hat im großen Stil. Also dann ist es halt weg. Ist ja nicht so, als wäre gerade diese Industrie oder diese Branche sehr national geprägt, sondern die ist ja eher international geprägt. Von daher ergibt es auch überhaupt keinen Sinn, die Zügel so eng anzuziehen, dass es nichts mehr zu regulieren gibt. Und ich glaube schon, dass man da was hinbekommen wird. Jetzt so ein bisschen Erwartungsmanagement. Am Ende wird man sehen, wir sind in einer Koalition, was man machen kann und was nicht. Wir haben ja auch die Beweislastumkehr auch noch, über die man diskutieren kann. Aber unterm Strich glaube ich schon, dass wir da am Ende was hinbekommen
werden. Aber wenn ich vielleicht gleich das noch ein bisschen präzisieren darf, im Grunde konterkariert das ja, was wir jetzt haben, den Anlegerschutz. Das klingt zwar primär wie ein ganz toller Anlegerschutz, schon leichte Fahrlässigkeit, nicht nur grobe. Aber am Ende führt es so dazu, dass die Anleger nicht anlegen können in Deutschland, weil keiner in Deutschland anbietet. Und dann bekomme ich Bauchschmerzen, weil dann die Anleger ins Ausland gehen müssen, weil sie sehen, das ist eine attraktive also Anlageform für sie, dann müssen die ins Ausland gehen und dann haben wir plötzlich ausländische Rechtsordnungen. Und die Anleger ins offene Messer laufen zu lassen mit ausländischen Rechtsordnungen, von denen sie keinerlei Ahnung haben, das finde ich schon heftig. Also deshalb würde ich sogar ganz provokativ sagen, eine leichte Fahrlässigkeit sozusagen, wenn wir die verankert haben im Gesetz, ist das dem Anlegerschutz abträglich. Wären diese Kombination grobe Fahrlässigkeit und Beweislastumkehr, darum betone ich die immer so, Beweislastumkehr zugunsten des Anlegers, da haben wir die ausgewogene Waagschale. Die Projektträger, die Schwarmfinanzierungsdienstleister profitieren von dieser groben Fahrlässigkeit nicht, außer sie können nachweisen, dass sie eben nur leicht fahrlässig waren und nicht grob fahrlässig. Ne?
Ja, ich habe mitgeschrieben.
Oliver, ihr habt ja gerade zusammen mit PwC eine Studie veröffentlicht mit dem Titel Crowdfunding in the EU, Key Legal, Regulatory and Tax Issues. Es passt eigentlich ganz gut jetzt zu dem Stand unserer Diskussion. Können wir daraus mit Blick auf das Verfahren hier in Deutschland Honig saugen? Vielleicht willst du auch kurz was zu der Studie sagen. Das ist ja schon wirklich bahnbrechend. Das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung so sagen, weil es ja das erste Mal ein Kompendium ist, das die Dinge so transparent und so umfassend darstellt.
Ja, vielen Dank. Also in der Tat, wir haben diese Studie erstellen lassen und Pricewaterhouse hat sich da auch, oder PwC, wie sie heute heißen, hat sich da auch Mühe gegeben. Das ist natürlich eine Bestandsaufnahme, die ist dann irgendwann in diesem Sommer aufgelaufen. Das geht über 27 Mitgliedstaaten. Jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich bahnbrechend ist, sondern das ist ein erster Schritt und da müssen wir drauf aufbauen. Wir haben das gemacht, weil beide, die Europäische Kommission und auch die European Security Markets Authorities, ein Assessment dieser Implementation machen müssen. Und das ist für die sozusagen ein erster Schritt, den sie sich sonst gar nicht leisten können. Auch die ESMA nicht, die ja Zugang zu allen Regulierungsbehörden hat, die aber nicht kooperieren wollen, zum großen Teil oder zu einem Teil zumindest, haben wir sozusagen der Politik Informationen vorgegeben, die an die sie sonst gar nicht rankommen. Und die, sage ich mal, PwC uns auch als Freunde da vielleicht etwas günstiger zur Verfügung stellen, um diesen politischen Diskurs heranzutragen. Was kann man daraus zusammenfassend sagen, ohne da, dass wir da jetzt was groß verraten wollen? Also es ist schon so, dass es wirklich sichtbar wird, dass diese angedachte Konkurrenz zwischen Mitgliedstaaten und regulatorischen Implementationen stattfindet. Wir haben Länder, in denen Goldplating existiert. Ja, wir sehen auch, dass in diesen Ländern ansässige Plattformen ihre Lizenz im Ausland beantragen. Die haben sich langfristig bereits darauf eingestellt, dass sie wegziehen sollen. Das betrifft jetzt nicht Deutschland. Der deutsche Markt ist etwas anders. Die Akteure im deutschen Markt sind halt im deutschen Markt ansässig. Das ist eine große Wirtschaft. Da gibt es viele Möglichkeiten, bevor die das Land verlassen. Muss mehr, sag ich mal, den Fluss runterlaufen, als das vielleicht in einem kleinen Markt der Fall ist, wo man eh von vornherein ins Ausland gehen muss, um attraktive Investitionsmöglichkeiten zu finden. So. Aber das sehen wir ganz klar. Und wir sehen auch ganz klar, dass in manchen Ländern die Implementation daraufhin ausgesetzt wurde, dass das Lizenzierungsverfahren einfach ist, dass man möglichst schnell an eine Lizenz kommt in Kooperation mit dem Regulator. Das beinhaltet offene Kommunikation, Diskussion, entsprechende Regeln, wie ein Regulator das macht. Das ist nirgendwo einfach, aber es wird leichter gemacht. Und wir sehen natürlich auch, dass in der Implementation, wenn es jetzt um zum Beispiel Konsumentenschutz gibt, es dort in der Regel keine Ausnahmen gibt, sondern das wird übernommen, wie es im Kapitalmarktrecht sonst auch gehandhabt wird, anders als in Deutschland. Und eine andere Spezialität sind noch diese Admitted Instruments, also im Grunde genommen Investitionen unter Kapitalmarktrecht in Firmierungen, die normalerweise nicht unter das Kapitalmarktrecht fallen, also in Deutschland die GmbH. Da sehen wir auch, dass in einigen Ländern das entgegen der EU-Richtlinie zumindest interpretiert wird. Ob das gegen EU-Recht ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Das ist eine andere Diskussion. Aber wir sehen, dass in einigen Ländern das erschwert wird. So. Und ich glaube, zusammenfassend, das ist auch da, wo ich dann anfangs gesagt habe, wir sehen, in einigen Ländern gibt es viele Lizenzen. Das kommt aus diesem Ansatz heraus. Ja, vielleicht auch da, wir haben vor einem Jahr ja schon diesen Torschuss gehabt, am 10. November 2022, sollte ja das Ende der Transitionsphase sein und alle Plattformen hätten die neue Regulierung annehmen müssen. Das wurde verschoben um ein Jahr. Das erlaubt auch die Verordnung, weil in manchen Mitgliedstaaten der Markt selber als auch die regulierenden Behörden noch gar nicht so weit waren. Das sind aber teilweise Länder, die das vorangeschoben haben, die jetzt ganz oben stehen mit der Liste der Lizenzen, die sie vergeben haben, wo also wirklich ein politischer Wille da war, diesen Markt auch in die neue Verordnung rüberzuholen. Und wir haben andere Länder, die auch nicht klein sind, Italien, wo die Implementation noch gar nicht stattgefunden hat, wo das Recht, EU-Recht in italienisches Recht zu übersetzen, erst im Frühjahr diesen Jahres passiert ist und die regulierenden Behörden noch gar nicht keine Klarheit haben, wie sie das eigentlich umführen wollen. Das heißt, wir haben da jetzt Plattformen, die vor einem großen Fragezeichen stehen, viel größer als dem in Deutschland, und gucken, wie sie eigentlich nach November weiter agieren können. Einige gehen ins Ausland. Ja, die sind jetzt aktiv dabei, woanders eine Lizenz zu holen. Es ist also nicht nur ein deutsches Problem, es ist wirklich ein Problem auf europäischer Ebene, wo national gedacht wird, in nationaler Geschichte, der, wie man mit solchen Fragen umgeht, verhandelt wird, ohne daran zu denken, was eigentlich im Rest von Europa passiert. Das ist recht schade, weil natürlich alle in diesem politischen Prozess in Brüssel mit dabei waren. Alle haben mitgeredet, auch die Deutschen. Sagte ich ja schon, Deutschland hat sogar den EU-Ratsvorsitz gehabt in der Zeit, wo dieses Recht verhandelt wurde. Das ist für mich immer so eine Frage, wo ich sage, da sieht man eigentlich, wo Europa noch nicht wirklich funktioniert. Das ist auf nationaler Ebene und nicht auf europäischer Ebene. Das Gesetz ist da, das lässt sich gut umsetzen, das schafft viele Möglichkeiten. Aber die Hälfte der Mitgliedstaaten, und das zeigt dann eben auch dieser Bericht, schafft es eben nicht, das proaktiv und innovativ umzusetzen. Und darunter leiden wir dann später als Konsumenten, als Investoren oder als Kapitalsuchende, egal wo wir sind.
Danke. Das war wirklich sehr instruktiv. Vielleicht zum Abschluss des Podcasts, denn ich glaube, wir haben jetzt weitgehend alle Fragen wirklich intensiv diskutiert. Herr Mordfors, wie ist denn der weitere Gang des Verfahrens? Nach meinem Kenntnisstand wird sich der Bundesrat am 29. September mit dem Entwurf des Zukunftsfinanzierungsgesetzes beschäftigen. Im Anschluss sind dann Sie im Bundestag an der Reihe. Wann ist mit dem Ende des Verfahrens zu rechnen? Was glauben Sie?
Auch das kommt aufs Verfahren an. Also wir hatten schon Berichterstattergespräche, da haben 2-3 gereicht. Da waren wir dann nach 2-3 Stunden, also summiert, durch. Wir hatten auch schon welche, da gab es 18 Runden. Und man hatte 18 Termine zusammen, um Dinge zu besprechen. Wichtig ist am Ende, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Also wenn ich Ihnen jetzt sage, ich kann im Oktober Vollzug melden, dafür kriegen Sie jetzt noch eine leichte Fahrlässigkeit dazu, dann freuen Sie sich wahrscheinlich weniger, als wenn ich Ihnen sage, lass nochmal bis Ende November machen und dafür kriegen wir vielleicht die leichte Fahrlässigkeit raus. Ich glaube, da sind wir uns einig, was die bessere Alternative ist. Und insofern, mein Ziel ist, noch in diesem Jahr was durch den Deutschen Bundestag zu bekommen und am besten auch mit einem guten Ergebnis. Das ist das Entscheidende bei der ganzen Sache und wir sind da wie immer völlig entspannt.
Liebe Frau Professor Burkeb, lieber Herr Mordhorst, lieber Andreas Knopf, lieber Oliver Geider, Ihnen allen, euch allen herzliches Dankeschön.
Sehr gern.
Das war wirklich ein spannender Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat der Podcast ebenso gut gefallen wie mir. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren und beim nächsten Mal wieder reinhören. Die Quellenangaben, die im Verlaufe des Podcasts genannt wurden, werden wir in den Shownotes verlinken. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund und genießen Sie die Sommersonne.